ARD.
Wir sind wieder da, gesund, stolz und in Sicherheit. Wir sind wieder da, Bashar al-Assad, ob dir das nun gefällt oder nicht.
Seit Beginn des Bürgerkriegs sind in Syrien Millionen Menschen von Machthaber Assad aus ihren Heimatregionen vertrieben worden. Teilweise innerhalb des Landes, aber auch in die Nachbarländer. Nach dem Vorrücken der islamistischen Rebellen kehren jetzt einige wieder zurück in ihre zum Teil zerstörten Häuser. Aber das ist nicht ungefährlich.
Der Anführer der islamistischen Miliz in Syrien, die von einem militärischen Erfolg zum nächsten eilt, heißt Abu Mohammed al-Julani. Offenbar der Mann der Stunde. Wir sprechen darüber, wer das ist.
Bundeskanzler Scholz hat mit Donald Trump telefoniert und zeigt sich jetzt hoffnungsvoll im Hinblick auf die Ukraine.
Und der französische Präsident Macron hat nach Notre Dame geladen. Donald Trump und Volodymyr Zelensky sind mit dabei. Ist das schon ein Dreiergipfel? Das klären wir gleich.
Und wir schauen auf die aktuelle Lage in der Ukraine, wo Russland weiter Geländegewinne verzeichnet. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Wir fangen heute mit dem Nahen Osten an. Die Lage in Syrien entwickelt sich ja gerade sehr dynamisch und das ist schon vorsichtig ausgedrückt, würde ich sagen. Wenn man sich mal anguckt, wie weit die Aufständischen inzwischen schon vorgerückt sind, wie ist da der aktuelle Stand?
Also die islamistischen Rebellen unter der Führung von Abu Mohammed al-Julani rücken unglaublich schnell vor. Laut einem Kommandeur haben sie gerade erst den Ort Sanamain eingenommen. Der liegt nur 20 Kilometer von Damaskus entfernt. Neueste Meldungen sprechen inzwischen schon von einem Einkreisen von Damaskus. Davor hatten die Milizen die Provinz Dara und die gleichnamige Großstadt eingenommen. Aber auch in Richtung Israel rücken die Rebellen weiter vor. Die israelische Armee musste mehr Soldaten auf die Golanhöhen schicken, weil die Aufständischen auf syrischer Seite nach eigener Aussage die Stadt Quneitra nahe der israelischen Grenze besetzt haben. Das hat die syrische Armee mittlerweile bestätigt. Sie hatte sich auch von dort zurückgezogen.
Seit Beginn des Bürgerkriegs sind ja in Syrien Millionen Menschen von Machthaber Assad aus ihren Heimatregionen vertrieben worden. Teilweise innerhalb des Landes, aber auch in die Nachbarländer. Können die jetzt wieder zurück?
Das passiert sogar teilweise schon. Die Menschen, die damals vor den Assad-Truppen nach Idlib, nach Nordsyrien, in den Libanon oder in die Türkei geflüchtet sind, die kehren jetzt nach und nach in ihre Häuser zurück. Aber das ist natürlich noch sehr riskant. Nach Ansicht von Experten drohen brutale Angriffe durch Assad und seine Verbündeten, um die Gebiete von den Aufständischen zurückzuerobern. Unser Korrespondent Jürgen Striak berichtet über die Situation der Rückkehrer.
Hunderte Autos stauen sich an der Straßensperre, die provisorisch mit Bulldozern freigeräumt wurde. Es ist die Landstraße nach Saraqib, gut 60 Kilometer südwestlich von Aleppo. Saraqib wurde vor wenigen Tagen noch von Regierungstruppen kontrolliert. In den Autos sitzen Rückkehrer wie Hossam el-Hassan.
Als die Assad-Banden damals in die Stadt einmarschierten, flohen wir mit dem, was wir auf dem Leib trugen und ließen unsere Geschäfte, unser Vieh und unsere Häuser zurück. 5 Jahre haben wir jetzt im Exil verbracht.
Es ist schwer zu schätzen, wie viele es sind, die nun in die Gebiete zurückkehren, aus denen das Regime von Bashar al-Assad verjagt wurde. Sie kommen aus jenen Gegenden in der Region, in die sie geflohen waren. Nordwestsyrien, Türkei, Libanon. Auch Yusuf Abu Ahmed ist nach Saraqib zurückgekehrt und beschreibt, wie er sich in seinem verwüsteten Haus fühlt.
Ich möchte hier einfach nur rumsitzen, ein wenig putzen und einfach so dasitzen. Das Wichtigste ist doch, dass du in deinem Land bist, in deinem Haus, auf deinem Boden, wo du für deinen Lebensunterhalt arbeitest.
Wie etliche der Rückkehrenden ist auch er euphorisch.
Wir sind wieder da, gesund, stolz und in Sicherheit. Wir sind wieder da, Bashar al-Assad, ob dir das nun gefällt oder nicht.
Bis jüngst zur Einnahme von Hama, einer Großstadt im Zentrum Syriens, haben das Assad-Regime und Russland eher verhalten mit Luftangriffen reagiert. Es muss allerdings befürchtet werden, dass dies nicht so bleibt. Sicherheits- und Nahostexperte Hisham Ehelia.
Ich denke, Assad wird mit voller Brutalität zurückschlagen. Er wird versuchen, den Vormarsch der Aufständischen auf jede erdenkliche Weise zu stoppen.
Seit Jahren wäre Assad ohne seine Verbündeten Verbündeten verloren. Und auch jetzt hänge sein Schicksal von ihnen ab, da Israel kein Interesse daran habe, dass der Iran noch stärker im Nachbarland militärisch aktiv ist. Würden die Israelis die iranischen Einheiten in Syrien wohl aus der Luft angreifen, wenn sie Assad zu Hilfe eilten? Also bleibe dem nur noch Russland.
Von den Russen wird er mehr Unterstützung bekommen als vom Iran. Die Frage ist, wie weit Putin dabei gehen wird, angesichts seines eigenen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Entwicklungen in Georgien.
Auch Rim Turkmani, Syrien-Expertin an der London School of Economics, glaubt, dass die Unterstützung Russlands entscheidend sein wird. Für die Gebiete, in die jetzt Geflüchtete zurückkehren, ist das keine gute Nachricht.
Die typischen militärischen Interventionen Assads und Russlands sind Luftangriff und Raketenbeschuss, insbesondere auf Zivilisten und nicht auf die bewaffneten Gruppen direkt. Sie zielen systematisch auf zivile Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen, Wohnhäuser und Märkte. Genau das haben sie ja jetzt bereits in Idlib und Aleppo getan. Damit wollen sie vor Ort wie auch international Druck erzeugen.
Ich muss ja zugeben, dass ich heute zum ersten Mal wirklich mitbekommen habe, wer überhaupt der Anführer der Aufständischen in Syrien ist. Ich weiß, dass er Abu Mohammed al-Julani heißt und sich erstaunlich offen und fast schon gemäßigt gibt, wenn man ihn mit anderen Dschihadisten vergleicht.
Ja, stimmt. Al-Julani bemüht sich bei seinem Vormarsch, Ängste zu zerstreuen, und er soll sogar den Befehl gegeben haben, zum Beispiel Zivilisten zu schonen. In einem Interview mit CNN hat er auch versprochen, Minderheiten zu schützen. Al-Julani gibt sich schon fast bescheiden, so beschreibt es zumindest unser Korrespondent im Nahen Osten Moritz Behrendt.
Auffällig ist, die Siegerpose will Al-Julani nicht einnehmen. Zumindest noch nicht. Immer wieder ruft der bärtige Mann seine Kämpfer auf, Zivilisten zu verschonen. Etwa in einer Erklärung nach dem Einzug in die Stadt Hama. Ich bitte Allah, den Allmächtigen, dass die Befreiung von Hama eine Befreiung ohne Rache sein wird. Eine Befreiung voller Gnade und Freundlichkeit. Gepriesen sei Allah, der Herr der Welten.
Das klingt friedfertig. Gleichzeitig verbittet sich Al-Julani aber Einmischung von außen. Denn die syrische Regierung, die die Rebellen unter Al-Julani bekämpfen, hat mächtige Unterstützer, darunter das Nachbarland im Osten.
An die internationalen Verbündeten des Assad-Regimes richtet sich der 42-Jährige noch mit einer anderen Botschaft. Dies ist eine Angelegenheit unter Syrern, haltet ihr euch raus. Gegenüber dem irakischen Premierminister verpackte er dies in diplomatische Worte. Wir appellieren an die irakischen Politiker, insbesondere an Sie, Herrn Mohammed Shia Assoudani, den Einsatz irakischer Milizen in Syrien zu verhindern. Kommen Sie Ihrer Verantwortung nach und unterbinden Sie deren Eingreifen in Syrien zur Unterstützung des zum Scheitern verurteilten Regimes.
Und wer ist dieser Al-Julani, also die Person, was ist sein Hintergrund?
Also geboren wurde Ahmed al-Shara, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, in Saudi-Arabien. Seine Familie stammte ursprünglich von den Golanhöhen. Schon sein Vater war Gegner des Assad-Regimes. Der saß viele Jahre im syrischen Gefängnis und ist dann ins Exil gegangen. Sein Sohn wurde dann Dschihadist und hat den Kampfnamen Abu Muhammad al-Julani angenommen. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass er diesen Kampfnamen jetzt wieder ablegen möchte und genauso seinen Ruf als gewaltbereiter Islamist. Ein ägyptischer Militärexperte sagt zu diesem Imagewechsel:
Die Aufständischen haben ihre früheren dschihadistischen Taktiken aufgegeben. Al-Julani hat den islamischen Mantel abgelegt und präsentiert sich der Welt durch seine Interviews. Er spricht leiser und versucht, das Vokabular eines Staatsmannes zu verwenden.
Also ein Dschihadist als Staatsmann und Mann der Stunde. Da ist natürlich auch Skepsis angebracht. Dazu zählt Moritz Behrendt etliche Gründe auf.
Al-Julani hatte enge Bindungen an die Terrororganisation Islamischer Staat, war Teil der Nusra-Front, einem syrischen Ableger von Al-Qaida. Die USA setzten ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf ihn aus. Mit Al-Qaida hat Al-Julani vor Jahren öffentlichkeitswirksam gebrochen. Das von ihm angeführte Milizenbündnis Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, baute in Teilen der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens in den letzten Jahren seine Macht aus. Rivalen wurden brutal ausgeschaltet, der HTS in Idlib wurden Folter und die Vertreibung von Minderheiten vorgeworfen.
Okay, aber ob da jetzt wirklich die Kehrtwende hin zu Toleranz und Friedfertigkeit passiert, überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz.
Ja, Zweifel bzw. große Sorge haben auch die Israelis. Wir haben es ja schon gesagt, das israelische Militär hat vorbeugend seine Streitkräfte auf den Golanhöhen verstärkt. Die Golanhöhen grenzen an Syrien. Die israelische Armee bereitet sich damit auf verschiedene Szenarien vor, hieß es. Die Israelis stellen sich also auf eine weitere Front ein an der Grenze zu Syrien. Völlig unklar, was da passieren wird.
Für den Gaza-Krieg, der ja auch nicht nachlässt, gehen jetzt die Bemühungen um eine Waffenruhe weiter. Der Regierungschef von Katar weckt da neue Hoffnung.
Seit der US-Präsidentschaftswahl gibt es da offenbar eine neue Dynamik. Der Herrscher von Katar, Scheich Al-Thani, der einer der Vermittler ist, wollte heute auf einer internationalen Konferenz in Doha zwar keine Einzelheiten zu den Verhandlungen verraten, aber er hat gesagt, die Kluft zwischen beiden Seiten sei nicht groß. Der Scheich hatte, wie er sagt, Kontakt sowohl mit der scheidenden Regierung von Präsident Biden als auch mit der künftigen Regierung unter Trump. Und dabei hat er festgestellt, dass es zwar Unterschiede in der Herangehensweise gibt, aber beide das gleiche Ziel verfolgen, nämlich den Krieg zu beenden. Zu seinem Austausch mit Trump hat Al-Thani konkret gesagt: Wir haben viel Zuspruch von der neuen Regierung erhalten, um eine Einigung zu erzielen, noch bevor der Präsident sein Amt antritt.
Ja, und mit Trump sind wir dann auch schon beim Thema Ukraine. Bundeskanzler Scholz hat ja gerade mit Trump telefoniert. Worum ging es da?
Da ging es natürlich hauptsächlich um die künftige Sicherheitspolitik Europas und der USA in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Nach dem Gespräch mit Trump hat Scholz sich sehr zuversichtlich gezeigt, dass mit den USA eine gemeinsame Strategie für die Ukraine möglich ist. Das ist ja permanent die Sorge, dass Trump sich aus der ganzen Sache rausziehen will. Aber Scholz hat von einem ausführlichen Gespräch berichtet und dass er im direkten Austausch mit den Verantwortlichen für die Sicherheitspolitik in den USA steht. Und er hat auch gesagt, dass nichts über die Köpfe der Ukrainer hinweg entschieden werden darf. Einschränkungen gab es aber auch von ihm. Er hat nochmal deutlich gemacht, dass er mögliche deutsche Friedenstruppen in der Ukraine zumindest zurzeit ablehnt. Mitte der Woche hatte Scholz sich ja schon so dazu geäußert.
Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir in der gegenwärtigen Situation Truppen oder deutsche Soldaten in die Ukraine schicken. Das habe ich immer klargestellt und dabei bleibt's.
Donald Trump und der ukrainische Präsident Zelensky sind ja heute beide in Paris eingetroffen. Das ist natürlich kein Zufall. Was ist der Anlass?
Ja, Emmanuel Macron hat die beiden zur feierlichen Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame eingeladen. Er will dann heute Nachmittag zuerst Trump und dann Zelensky im Élysée-Palast empfangen. Es ist noch nicht ganz klar, ob es bei dieser Gelegenheit zu einem Dreiertreffen oder einem persönlichen Gespräch zwischen Zelensky und Trump kommt. Zumindest Zelenskys Delegation wollte sich bis jetzt nicht dazu äußern. Caroline Düller, unsere Korrespondentin in Paris, schätzt die Bedeutung des Treffens so ein.
Also tatsächlich sprechen auch manche Kommentatoren in Frankreich hier schon von einem informellen Gipfeltreffen. Und es ist ganz offensichtlich, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron diese beiden Dimensionen, also die Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame und eben eine Art informellen diplomatischen Austausch hier verbinden wollte. Es werden natürlich Gespräche geführt werden, auch in Paris, über die Lage im Nahen Osten, über die Ukraine. Aber es werden hier keine wichtigen Entscheidungen fallen. Macron wollte aber offensichtlich einen Rahmen für Austausch schaffen und er ist ja auch bekannt als jemand, der die große außenpolitische Geste liebt.
Falls es also zu diesem Austausch kommt, wäre das erste Zusammentreffen von Zelensky und Trump seit dessen Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl vor einem Monat. Kurz nach Trumps Wahlsieg hatten die beiden ja schon rund 20 Minuten miteinander telefoniert. Könnte man das jetzt so unterm Strich interpretieren, dass Trump sich offen dafür zeigt, die Ukraine weiter zu unterstützen?
Naja, im Wahlkampf hatte Trump die US-Milliardenhilfen für die Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland ja laufend heftig kritisiert. Das Telefonat mit Scholz und der Besuch jetzt in Paris könnten aber eventuell Hinweise darauf sein, dass Trump von seiner ganz harten Linie abrückt. Er hat ja auch immer wieder gesagt, dass er den Krieg in der Ukraine sozusagen im Handumdrehen beenden möchte. Wenn er sich jetzt weiterhin als großer Problemlöser inszenieren will, ist er natürlich auch auf ein strategisches Vorgehen und Absprachen angewiesen und kann zum Beispiel Zelensky nicht völlig übergehen.
In Paris wird also gefeiert und vermutlich auch über die Ukraine gesprochen. Währenddessen gehen die russischen Angriffe in dem Land weiter. Lass uns jetzt mal auf die Lage im Land und an der Front schauen. Zurzeit ist ja täglich zu hören, dass Russland weiter vorrückt.
Genau. Das betrifft besonders die Region Donetsk. Nach britischen Angaben haben die Russen da in mehreren Abschnitten Fortschritte gemacht. Das britische Verteidigungsministerium hat Informationen darüber, dass die russischen Einheiten sich etwa 6 bis 7 Kilometer vor Pokrowsk befinden. Pokrowsk ist schon seit Monaten im Visier der russischen Truppen. Die Stadt ist strategisch wichtig. Das kleinere Kurachowe südlich von Pokrowsk haben die Russen wohl zum großen Teil erobert. Russische Einheiten sollen da schon im Zentrum kämpfen. Kurachowe stellt einen wichtigen Abschnitt der Frontlinie dar, hieß es in London weiter. Seine Einnahme würde es den russischen Streitkräften ermöglichen, ihre Positionen in dem Gebiet zu festigen und die Voraussetzungen für einen weiteren Vorstoß nach Westen zu schaffen. Und bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Saporischja sind nach ukrainischen Angaben mindestens 9 Menschen getötet und 24 verletzt worden, darunter auch Kinder. Laut dem Gouverneur der Region haben einige umliegende Ortschaften jetzt Probleme mit der Stromversorgung.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.